Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Frank Meyer und Lydia Herms.
Ja, jetzt ist es endlich soweit. Schönen guten Abend.
Guten Abend auch von mir.
Ja, 2 Stunden lang soll uns die Welt der Bücher beschäftigen. Es ist eine Premiere im doppelten Sinne. Also es ist die erste Sendung mit den Literaturagenten bei Radio 1. Und es ist die erste gemeinsame Sendung mit uns beiden, Frank.
Genau.
Das ist schon ein bisschen romantisch. Außerdem werden Sie nicht nur uns beide in den kommenden 2 Stunden hören, sondern ziemlich zeitnah in der kommenden halben Stunde werden Sie Marc Deckert hören. Er spricht über seinen Debütroman Die Kometenjäger. Und darin geht es um 2 junge Männer, die direkt zu den Sternen reisen.
Zu den Sternreisen und danach reisen wir zurück nach Wien, Anfang des 20. Jahrhunderts. Da geht es um einen Spion wider Willen in einem Roman von William Boyd. Das ist ein Schauspieler, der erst mit seinen Orgasmusproblemen zu kämpfen hat, ganz klassisch Psychoanalyse und so weiter, später mit deutschen Agenten und britischen Verrätern kämpft. Sehr spannendes Buch, dabei aber auch sehr klug, auch in diese Zeit hineinleuchtend. Eine große Zeit von William Boyd.
5 Minuten Ruhm. Das Buch der Woche.
Eigentlich sind Philipp Steimle und Tom Eisenroth in die USA gereist, um den potenziellen Käufer von Toms geliebtem Teleskop kennenzulernen. Eigentlich. Denn aus dem Geschäftstermin wird eine Abenteuerreise, die die gleichsam weltfremden, aber doch so unterschiedlichen jungen Männer zu den Sternen führt. Was treibt sie an? Eine unbändige Faszination für den Nachthimmel und die Neugier nach dem Sinn des Ganzen. Wahrscheinlich auch nach dem Sinn des Seins. Die Kometenjäger ist das fein beobachtete und astronomisch gute Romandebüt des Journalisten Marc Deckert. Und der ist jetzt bei den Literaturagenten auf Radio 1.
Ja, guten Tag, Herr Deckert.
Guten Tag.
Herzlich willkommen.
Ihre beiden Helden da, Herr Deckert, das sind ja zwei, man könnte schon sagen, uncoole Typen, oder? Die so ein bisschen gelangweilt sind. Der eine ist hängen geblieben in der Provinz, in der Kreisstadt. Der andere wohnt noch bei Papi zu Hause. Mögen Sie die beiden eigentlich, Ihre Helden?
Ich glaube, dass ich die beiden mag, ja. Ich habe es auf jeden Fall sehr lange mit den beiden ausgehalten. Es hat ziemlich lange gedauert, das Buch zu schreiben.
Wie lange denn?
So 6, 7 Jahre saß ich dran.
Die beiden sind 23, also der Tom, der die Sterne anhimmelt, auch ein Teleskop besitzt. Und Philipp ist 28, der in besagter Kreisstadt im Oberbayern hängen geblieben ist, Landsberg am Lech. Sind die beiden exemplarisch für die heutige Generation der 20- bis 30-Jährigen? Sie sind eigentlich ganz nette Kerle, aber irgendwie sind sie antriebslos. Sie akzeptieren das Vorhandene. Es fehlen ein paar Perspektiven, aber doch sind sie zufrieden.
Also ich kann mir vorstellen, dass Philipp, der Erzähler, der als Ich in dem Text auftaucht, dass der schon exemplarisch sein könnte, ja. Philipp ist tatsächlich ein bisschen gelangweilt. Er ist jemand, der auf keinen Fall dumm ist, der relativ viel weiß, relativ viel liest, relativ viel mitkriegt, aber nichts draus machen kann. Und Tom, die andere wichtige Figur in der Geschichte, ist meiner Meinung nach überhaupt nicht exemplarisch. Aber Tom ist auch in viel stärkerem Maße eine Fantasiegestalt als Philipp. Tom ist eben, ja, wenn man so will, ein Romantiker, jemand, der immer das Absolute will und jemand, der auch immer den radikalsten Weg geht, um dorthin zu kommen.
Und an diesem Tom hängt ja auch was dran, was eben auch über die Langeweile weit hinausgeht. Eben diese Sehnsucht nach den Sternen, die Suche nach den Kometen, diese Faszination für das Weltall, das steckt ja als Thema ganz stark drin in Ihrem Roman. Und man merkt auch, dass es auch Ihre eigene Faszination ist. Deshalb die Frage, was ist es eigentlich, was Sie so fesselt an diesem Blick nach da oben in die Weite?
Also ich bin kein Astronomie-Nerd. Es ist nur so, dass ich mir die Materie für diesen Romanstoff angeeignet habe, weil mich diese Idee der Kometenjagd so fasziniert hat. Also die Idee, dass es tatsächlich da oben Himmelskörper gibt, die man noch mit den eigenen Augen entdecken kann. Und dann passiert auch noch das Unfassbare, dass die Dinger nach einem benannt werden. Das hat mich irgendwie sehr fasziniert. Und gleichzeitig ist es ja auch so eine Art untergehende Kunst, kann man sagen. Also die Jagd nach Himmelskörpern wird immer technischer. Die großen Observatorien funktionieren alle automatisch. Es wird alles mit Computern gemacht. Man verwendet auch die Augen nicht mehr. Man verwendet stattdessen lichtempfindliche Chips, Fotochips. Und Tom ist eben jemand, der repräsentiert noch die Astronomie, genauso wie sie im 19. Jahrhundert betrieben wurde. Und das finde ich eben sehr faszinierend.
Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, haben Sie auch einen von denen, einen echten Menschen getroffen, der das noch macht wie im 19. Jahrhundert, einen echten Kometenjäger. Dem sind Sie in den USA begegnet. Was war das für ein Mann? Wie hat der auf Sie gewirkt, wie eine 19. Jahrhundertfigur?
Absolut. Das war der David Levy, der 21 oder sogar inzwischen schon 22 Kometen selbst entdeckt hat. Und das ist wirklich so ein Renaissance-Mensch eigentlich.
Dieser Levy, ist das noch so einer, der jede Nacht draußen sitzt und hochguckt? Also wirklich jede Nacht, Nacht für Nacht?
Das ist tatsächlich jemand, der jede Nacht draußen sitzt und hochguckt, ja. Der geht spät ins Bett und sucht vorher jeden Abend nach Kometen. Und morgens steht er sehr früh auf, also um 3 Uhr, 4 Uhr morgens oder wann auch immer die Dämmerung beginnt und sucht da auch schon nach Kometen.
In Ihrem Buch, der Tom, der macht das auch. Der ist erst 23, der fährt nachts raus mit seinem Auto, übrigens unglaublich schnell, ja. Rast er über die Landstraßen mit offenem Verdeck und bleibt auf dem Feld und guckt sich die Sterne an. Und ich habe gelesen, dass der Tom dem Philipp ganz viel beibringt, zum Beispiel den Unterschied zwischen Dunkelheit und Dunkelheit, zwischen Licht und Schatten. Unglaublich viele kleine Sachen erfährt man vom Tom und somit also eigentlich auch von Ihnen. Wie muss ich mir das vorstellen? Haben Sie, während Sie das Buch geschrieben haben, sich rausgesetzt und haben die Farbe des Himmels notiert? Heute ist er lila, heute ist er dunkelgrau, heute ist er gelb von der Stadt. Wie haben Sie das alles eingesammelt, diese ganzen Informationen?
Ich musste tatsächlich relativ viel selbst beobachten, um das Buch so schreiben zu können. Das heißt, ich musste einfach ein Stückchen in die Materie reingehen. Ich musste mir mal ein Teleskop kaufen. Ich musste das selbst, ausprobieren, wie es funktioniert, beispielsweise nach einer Sternkarte bestimmte Objekte zu finden, einen Sternhaufen zu finden oder einen Nebel zu finden. Das war Teil der Recherche.
Und doch sehr gut angelegtes Geld, würde ich sagen, für dieses Teleskop. Die Kometenjäger, der erste Roman von Mark Decker, hat 416 Seiten, hat dieser Sternwälzer. Er wird in einer guten Woche erscheinen, am 12. März dann im Bertelsmann Taschenbuch Verlag zum Preis von 19,99 €. Besten Dank für das Gespräch, Herr Deckert, und viel Erfolg mit dem Buch.
Danke.
Der britische Schriftsteller William Boyd hat vor ein paar Jahren die Kunstwelt so richtig aufs Kreuz gelegt. William Boyd hat einen Künstler namens Nat Tate erfunden und dann hat er der illustren Kennergesellschaft der Kunstwelt weisgemacht, dass dieser Nat Tate, ein Maler, ein ganz entscheidender Künstler des 20. Jahrhunderts sei. Und alle haben ihm geglaubt. Mhm. William Boyd liebt solche Spiele mit erfundenen Figuren, mit Masken, mit Spionen und Verrätern und das zeigt er auch immer wieder in seinen Romanen. Gestern ist sein neues Buch auf Deutsch erschienen. Es heißt Eine große Zeit. Und du, Frank, du hast es gelesen. Sag, gibt es wieder so ein doppeltes Spiel, also gemäß seiner Leidenschaft uns so vor der Nase herumzuführen?
Ich habe darauf gehofft, weil ich muss sagen, der beste Spionageroman der letzten Jahre, den ich jedenfalls gelesen habe, der kam von William Boyd, Ruhelos. Grandioses Buch war das. Und da, ich finde besonders interessant bei ihm, dass er diese Spannungsliteratur, diese Form nutzt, um einem dann ganz andere Fragen unterzujubeln. Also wenn er über Spion schreibt, die so versteckt leben in einer eigentlich feindlichen Gesellschaft, dann steckt auch immer die Frage drin, wie schafft ein Mensch das eigentlich, seine Umgebung jahrzehntelang zu täuschen über sich selbst? Kann man dann einem Menschen überhaupt noch vertrauen, wenn ein Mensch den liebsten, den nahesten Menschen so täuschen kann? Das steckt immer wieder drin, solche Fragen bei ihm. Und auch der neue Roman ist wieder so ein Doppelspiel oder ein Dreifach- oder ein Vierfachspiel, je nachdem, wie man zählt. Allerdings spielt er jetzt mal in einer ganz anderen Umgebung als sonst bei Boyd.
In welcher Umgebung denn? Also wo geht's hin in diesem Roman?
Ja, sonst ist er ein sehr britischer Autor, der auch meistens von zu Hause aus erzählt. Jetzt geht's nach Wien, nach Österreich, in die Vorkriegszeit 1913. Da kommt ein junger Engländer an, Lysander Reeve, kommt in die Hauptstadt der Psychoanalyse, um dort dann auch ein sexuelles Leiden behandeln zu lassen, was ja das Hauptinteresse dieser Disziplin war. Der leidet an Anorgasmie, habe ich auch erst gelernt, dieses Wort. Also das heißt, er kann sexuell so einiges machen, aber zum Höhepunkt kommt er dann nicht und das will er da behandeln lassen. Ganz klassisch auf der Couch, hat auch hoffnungsvolle Ansätze, diese Behandlung, wobei der eigentliche Durchbruch kommt, als er Hattie kennenlernt, eine junge Künstlerin, die ihn praktisch flachlegt und dann ist auch ohne Behandlung der sexuelle Durchbruch für ihn da, aber mit der beginnt eben auch so ein Doppelspiel. Die haben lustige Wochen miteinander, das geht richtig ab mit den beiden, aber auf einmal zeigt sie ihn an wegen Vergewaltigung und er wird verhaftet, eingesperrt und man fragt sich, warum tut sie das? Ist sie einfach verrückt oder steht sie selber unter Druck oder ist da schon der lange Arm seiner Majestät im Spiel, weil da tauchen immer mehr britische Majors, Geheimdienstleute und so weiter auf, die vielleicht ein Interesse an diesem jungen Schauspieler haben. Also das wird immer mysteriöser an diesem Punkt.
Also wird es dann doch ein richtiger Boyd-Spionageroman?
Ja, tatsächlich ein Spionageroman à la William Boyd, weil bei allem, was da passiert, ist dann ganz unsicher, wer zieht da eigentlich die Fäden. Ja, später wird Lysander, als der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, tatsächlich ist er als Agent für Großbritannien im Einsatz, aber man weiß zum Beispiel nicht, sein Führungsoffizier auf britischer Seite ist vielleicht auch selbst ein Agent. Es gibt so Hinweise dafür, Spuren dafür. Man ist aber unsicher. Und er selbst, am Anfang ist er Schauspieler, auf einmal ist er Spion. Und zwar ein ziemlich skrupelloser in einigen Situationen. Er foltert da einen Menschen mit Elektrokabeln. Und man fragt sich, ja, wer ist, ist er wirklich ein Schauspieler gewesen vorher? Ist das vielleicht nur eine Maske? Wer sind all die Frauen, die mit ihm zu tun bekommen? Da gibt's eine ganze Reihe. Was haben die für Interessen an ihm? Also es ist immer so ein Spiel mit doppelten Bögen, mit Verunsicherung. Und das macht's natürlich sehr, sehr spannend.
Spannungsromane haben leider hin und wieder den großen Nachteil, dass sie sprachlich und stilistisch nicht so ganz die Erleuchtung sind, also der Lesespaß schlechthin sind. Ist Boyd da anders? Wie ist es mit Eine große Zeit?
Das hat so einen altmeisterlichen Stil, würde ich sagen, wenn man das so liest. Es hat so einen Hauch von 19. Jahrhundert sogar oder so von Jahrhundertwendezeit. Schon wenn Figuren auftauchen, wird zum Beispiel ganz ausführlich die Garderobe geschrieben. Wie rum sind die Gamaschen gewickelt? Wie ist das Einstecktuch gesteckt und so? Das hat so was ganz Altmodisches auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es von der Perspektive her interessant gemacht, weil man sieht diesen Helden immer von innen und von außen nebeneinander, diesen Lysander, diesen Schauspieler. Mal wird er von außen beschrieben, dann spricht er sich selber aus. Da hat man sowas, auch so ein Herumexperimentieren mit Formen des Erzählens und auch da so eine Doppelperspektive auf diese eine Figur. Also, und dadurch ist es fesselnd. Es ist überhaupt sehr spannend, vielleicht sogar spannender als frühere Boyd-Romane. Thematisch würde ich sagen, nicht ganz so vielschichtig wie die alten Geschichten, weil es doch hier sehr auf die Handlung abgesetzt ist, aber zumindest auf der Spannungsebene. Es ist feinster britischer Lesestoff.
Das ist das Fazit von Frank Meyer. Eine große Zeit heißt William Boyds neuer Spionageroman. Der erschien gestern in der Übersetzung von Patricia Klobusitschki im Berlin Verlag. Soweit die Fakten, Zahlen gibt's auch, 480 Seiten, also ist schon ein ordentlicher Klopper.
Ja, ordentlich dick.
Für 22,90 Euro und auch dieses Buch können Sie jetzt...
Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Frank Meyer und Lydia Herms.
Schönen guten Abend.
Und wir werden gleich krakeelen, toben, schimpfen oder uns sowas anhören. Ausraster, Wutanfälle, Tobsuchtsanfälle in einem schönen Hörbuch. Das heißt, mir kocht die blutgesammelte Querulantenausbrüche von Roger Willemsen.
Hörprobe. Das Hörbuch der Woche.
Na, heute schon ordentlich gezetert, geschimpft, getobt, angeklagt oder kräftig rumkrakeelt? Wenn nicht, können wir Inspiration geben. Deluxe, denn um solche Ausfälle geht es in dem Hörbuch Mir kocht die Blut von Roger Willemsen. Das hat er zusammen mit Anke Engelke aufgenommen als szenische Lesung. Und das ist insgesamt eine Reise durch die wunderbare Welt der Querulanten und Sonderlinge. So auch der Untertitel dieses Hörbuchs.
Und zwar eine Reise um den ganzen Horizont. Großes Panorama ist das. Beschwerden gegen den Alltag zum Beispiel gibt es viele. Den Supermarkt, die Sparkasse an der Ecke. Reiseveranstalter ist eine schöne Abteilung. Da kotzt jemand ab darüber, dass beim Urlaub in Spanien überall Spanier waren. Unglaublich, dass es sogar Spanier Essen gab am Abend, da fahre ich nicht wieder hin. Also es ist unglaublich, worüber sich Leute beschweren und das ist eben hier gesammelt. Es geht dann aber vom Alltag, der bizarr genug ist in diesen Beschwerden, noch weiter raus ins richtig Bizarre. Es gibt prächtig ausgelebten Hass gegen Blumen und Bäume, der zelebriert wird, oder eine Gesellschaft in den USA, die sich den Kampf gegen nackte Tiere auf die Fahnen geschrieben hat. Zum Beispiel Pferde nehmen sie als nackte Tiere wahr und wollen die bekämpfen. Es gibt aber auch die ganz großen Ausfälle. Ich lehne das Universum ab, gibt zum Beispiel eine Beschwerde, das ist natürlich groß. Ausfälle gegen Gott oder die Ausfälle Gottes gegen die Menschen, das ist dabei. Ist eine tolle Sammlung. Es ist aber auch schön daran, dass man jetzt nicht 2 Stunden lang nur Wutausbrüche und Beschwerden um die Ohren kriegt, das wäre vielleicht auch ein bisschen ermüdend. Es ist auch so eine Geschichte des Querulantentums von der Antike über die großen Literaturquerulanten, zum Beispiel Michael Kohlhaas von Heinrich von Kleist ist auch dabei, bis heute eben. Und es gibt auch immer wieder so ein Zurücktreten und Fragen aus der Schimpferei. Was würde uns eigentlich fehlen ohne die Sonderlinge und Querulanten? Wäre die Welt vielleicht viel ärmer ohne sie? Und woher kommt diese wütende Energie dieser Typen? Und dieser Gedanke, der taucht auch in unserem Ausschnitt auf.
Was soll dieses dumme Gerede von längeren Öffnungszeiten? Wohin das führt, sehen Sie doch zum Beispiel in Amerika. Da latscht das Kundengut bis Mitternacht durch die Regale und hat nichts anderes zu tun, als über die Preise zu nörgeln. Wo kämen wir denn hin, wenn jeder Fuzzi mitten in der Nacht auf die Idee käme, sich neu einzukleiden? Da schickst du abends deine Frau los, um eine Buddel Schnaps zu holen, und sie kommt mit einem Pelz von Lagerfeld zurück. Wenn nicht mit Lagerfeld persönlich, nur weil Einkaufen nachts so erotisch ist.
Wer nachts einkauft, vermehrt sich nur zögernd. Das ergibt geburtenschwache Jahrgänge. Je weniger Geburten, umso weniger Rentenbeiträge. Niedrige Renten, gleich Kaufkraftschwund bei den Rentnern. Bleiben die Rentner zu Hause, können die Läden am Tag gänzlich schließen. Schließen die Läden am Tage, verlagern sich die Öffnungszeiten in die Nacht. Nachts arbeiten aber alle nur mit Nachtzuschlag. Das verteuert die Ware. Teure Ware will keiner kaufen. Die Geschäfte gehen pleite. Sind die Geschäfte pleite, verhungert Deutschland.
Ist Deutschland am Verhungern, haben die Russen leichtes Spiel, weil keiner mehr die Kraft hat, sie zu erschrecken. Wer am Laden Ladenschlussgesetz rüttelt, ist daher ein Ladenschlusskommunist.
Gelobt sei die Wut. Sie ist einer unserer kostbarsten Rohstoffe und lässt sich mit allem kombinieren. Spielwut, Arbeitswut, Ordnungswut, Putzwut, Kaufwut. Hörst du, Pisspansen?
Was willst du denn, du Schinkentitte?
Sackstylist.
Hobelschlunze. Frau, dein Zorn ist furchtbar. Er ist eine Wurzelsünde, eine Radikale, eine sogenannte Todsünde.
Das beweist nur, Gott schuf mich nach seinem Ebenbilde. Aber wenn der ausrastet, nennt man es gleich heiligen Zorn.
Jedenfalls tendiert der Zorn nun mal ins Maß- und Grenzenlose. Aber während die anderen Sünden etwas wollen, wie zum Beispiel Besitz, Macht, Triebabfuhr, steht der Zorn in sich eigentlich ohne Objekt und ohne Richtung. Im Zentrum seines Strudels ist er reine Raserei, eine Bewegung, die alles rauswirft, was ihn nicht ernährt. Nennen wir die vom Strudel Erfassten, die Rasenden, also nicht abfällig Querulanten. Preisen wir sie als die Querstehenden. Ihr Zorn hat die Welt reicher, origineller, erfinderischer gemacht.
Roger Willemsen und Anke Engelke über die wunderbare Welt der Querulanten und Sonderlinge. Ihr Hörbuch Mir kocht die Blut kommt bei Ruf Music raus. Ab Donnerstag können Sie es kaufen für 19,95 Euro. Und dann gibt's 2 Stunden Querulantentum satt.
Die Literaturagenten. Nachrichten aus der Produktion.
Und da wollen wir uns mal genau angucken, in der Werkstatt der Texte, warum ein Text eigentlich funktioniert, warum ein Satz ein guter Satz ist, was eine gute Passage ist, was ein genialer Anfang zum Beispiel ist für einen Roman. Das wollen wir uns an dieser Stelle mal erklären lassen.
Und dafür haben wir jemanden gefunden. Er ist Autor, Journalist, Moderator, Dozent und Geschäftsführer des Deutschen Literaturinstituts in Leipzig. Claudius Niesen, herzlich willkommen.
Hallo.
Sie wollen uns mit uns in ein Buch reinschauen von Gilbert Adair, Liebestod auf Long Island heißt dieses Buch. Können Sie uns denn da zeigen an einem Satz oder einer Passage, warum dieser Text gut funktioniert?
Ja, und ich habe mir gedacht, fürs allererste Mal ist es vielleicht auch die Gelegenheit, einmal direkt am Anfang einzusteigen, nämlich mit einer Sache, die man schlechterdings nicht machen sollte als Autor, nämlich einen Helden zu entwerfen, der irgendwie ein bisschen so funktioniert, als würde man ihn gar nicht mögen. Es ist ein alternder Autor, der hier in diesem Buch beschrieben wird und der eigentlich sich selber im Weg steht. Der ist so ein bisschen über den Zenit. Und wie Gilbert Adair das schafft, dass man diese Person, die einem eigentlich ein bisschen unsympathisch ist, doch die ganze Zeit folgen will, das macht er eigentlich sehr, sehr spannend.
Und das fängt sofort am Anfang an, das Buch aufschlagen, unsympath auf der ersten Seite.
Ich lese vielleicht mal ein ganz kleines Stückchen vom Anfang. Ich weiß nicht, was mich mitten auf dem breiten Gehsteig jener Straße so abrupt anhalten ließ, der ich eben noch und allem Anschein nach vollkommen unbeschwert entlang gegangen war. Es traf sich, doch vielleicht verdankte sich mein Stehenbleiben an dieser und keiner anderen Stelle genau jenem Umstand, dass mein Blick, als ich mich verdutzt umsah, zuerst auf ein Straßenschild fiel, das an einem niedrigen Gartenmäuerchen angebracht und mit Fitzjohn's Avenue beschriftet war.
Ja, also muss ich gestehen, reißt mich persönlich nicht vom Hocker. Der Typ, der eiert so ein bisschen rum. Eigentlich soll man doch immer ganz knackig reingehen. Also wenn ich mich mit Schreiben beschäftige, hier Isabel würzte nach Günter Grass, wenn ich mich nicht irre, das hat doch Pfeffer so. Und er scharwenzelt in Worten und Sätzen irgendwo auf der Straße rum.
Kurz kann gerne gut sein, aber in diesem Fall, finde ich, ist es trotzdem interessant, denn man merkt auf der anderen Seite, da ist jemand, der ist auch irgendwie verkopft und kompliziert. Man möchte eigentlich sagen, Junge, was ist denn los mit dir? Auf der anderen Seite stellt man sich genau diese Frage, was ist denn los, wieso steht der sich denn so im Weg? Und dass er so ein seltsamer Sonderling ist, ich finde, das wird schon in diesem allerersten Satz deutlich. Und man wird mit reingezogen in diese Geschichte und man möchte immer mehr wissen über ja, dieses kauzige Leben auch am Ende, was der lebt.
Und ist das so eine innere Umständlichkeit dieses Sonderlings, die sich dann auch in so einer Passage zeigt, in so einem Stück zeigt, wie Sie gerade vorgelesen haben, dass der einfach auch nicht richtig weiß, wo er mit sich hin soll und deswegen die Sprache auch so in verschiedene Richtungen so ausmeandert?
Ja, es ist überstilisiert. Es ist ja am Ende auch ein ziemlich affiges Gerede, was er da von sich gibt. Das wird später teilweise noch schlimmer. Er ist jetzt so in diesem Punkt am Ende, wo manchmal auch Politiker landen, wenn sie über den Zenit sind und dass sie plötzlich rumstehen und nicht mehr beachtet und nicht mehr gebraucht werden. Und das ist natürlich für den Autor an dieser Stelle ein ganz, ganz spannendes Gefühl.
Das Ding heißt ja Liebestod auf Long Island. Und wenn man ein bisschen um dieses Buch rumguckt, dann stößt man gleich auf Thomas Mann und auf die Anspielung Tod in Venedig von Thomas Mann. Jetzt ist dieses Buch, ich weiß nicht, 80 Jahre später entstanden von Gilbert Adair. Aber ist in diesem umständlichen Schreiben und diesen endlosen Nebensätzen, dafür ist Thomas Mann ja berühmt, ja, Sätze, die über drei Seiten vor sich hin sich ziehen. Ist das auch so eine Anspielung oder eine Parodie dann auf die Thomas Mannsche Satzmelodie, die in sowas drinsteht?
Ja, also es ist auf jeden Fall etwas, wo er mit Thomas Mann arbeitet, wo er ihn adaptiert. Dieser Autor, er wandert dann irgendwann durch die Stadt, landet in einem Kino, will eigentlich einen ganz anspruchsvollen Film gucken, landet aber in irgendeiner Jugendschmonzette und verguckt sich im Prinzip dort in seinen Schauspieler einer Nebenrolle und fängt dann wirklich an, am Ende, heute würde man sagen, fängt ihn an, ihn zu stalken. Und da kriegt das Ganze einen ganz besonderen Drive. Und da wird es dann auch bei aller Umständlichkeit einfach auch noch ein bisschen rasanter.
Liebestod auf Long Island von Gilbert Adair, Edition Epoche, hat es rausgebracht, bereits 1998. Claudius Niesen hat deutlich gemacht, dass ein eiernder Anfang durchaus zu einem guten Buch führen kann, richtig?
Eiernd gut, alles gut.
Alles gut, vielen Dank, Herr Niesen.
Herzlich gern.
Vielen Dank auch von mir, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Gleich ist es 7. Nach 7 Uhr werden wir mit Jakob Hein sprechen, mit dem Schriftsteller, über ein Buch, das er gerade gelesen und offenbar prima gefunden hat. Onofiz und der Irre vom Kiez heißt das Buch von Frank Schulz. Ich habe schon mal ein bisschen rumgeguckt und einen schönen Satz aus diesem Buch gefunden, nämlich Onno war faul, Onno ist der Held, Onno war faul, verglichen mit Onno war Aas emsig.
ich kann Ihnen auch noch was Tolles versprechen, nämlich haben wir Moby Dick ausgesetzt, tatsächlich, in echt, nein, natürlich nur in Buchform von Herman Melville geschrieben, ein Klassiker, ein großartiger Klassiker, 900 Seiten stark auf Bibelpapier gedruckt. Wir haben 20 Exemplare davon in den Straßenbahn, U-Bahn, Bussen, Berlin-Brandenburg ausgesetzt und wenn Sie einen gefunden haben, haben Sie was davon.
Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Frank Mayer und Lydia Herms.
Fertig für Stunde 2. Guten Abend.
Los geht's. Herzlich willkommen.
Fremde Federn. Autoren sind auch nur Leser.
Wie liest ein Autor? Kritischer, begeisterter oder gar entspannter als der gemeine Leser, also wie unser einer? Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir Autoren fragen. Anders kommen wir nicht ran an die Information. Das werden wir tun in dieser Rubrik, Woche für Woche. Und für heute haben wir einen sehr, sehr spannenden Autor gefunden.
Jakob Hein ist heute dabei. Wurst und Wahn heißt sein jüngstes Buch. Da hört man schon am Titel ungefähr, worum es geht. Es ist eine schöne schwarze Satire über extremen Vegetarismus und über Fleischfresserei. Es gibt viele so eher komische Bücher von Jakob Hein. Dafür hat er eindeutig ein Händchen oder eine Pranke. Er kann aber auch ganz anders, das hat er in einem anderen Buch gezeigt, vielleicht ist es sogar schön. Das war ein ganz berührendes, aber dabei klares und direktes Buch über den Tod seiner Mutter. Jakob Hein wird uns gleich ein Buch vorstellen, da würde ich vom Titel her annehmen, das gehört eher in die komische Ecke. Onno Fietz und der Irre vom Kiez von Frank Schulz. Dazu gleich mehr.
Onno Fietz ist Privatdetektiv, ein richtiger Ermittler. Meint er, als klar wird, dass er irgendwie an Geld kommen muss. Onno Fietz wäre sicher ein guter Detektiv, hätte er Talent, Berufserfahrung und mehr Ausstrahlung. Er ist Mitte 50 und ein Hamburger Original, das gern Tischtennis spielt, nicht Fahrrad fahren kann und Sozialhilfe kassiert. Aber das ist ja nun vorbei. Jetzt wird gearbeitet. Für einen Auftraggeber, der vermutet, dass seine Liebste ihn betrügt. Onno klemmt sich dahin und gerät in einen Strudel aus Sex, Alkohol und Blut. Onno Fietz und der Irre vom Kiez heißt der neue Roman von Frank Schulz. Autorenkollege Jakob Hein hat ihn gelesen und spricht jetzt darüber mit den Literaturagenten auf Radio 1.
Ja, Jakob Hein, guten Tag.
Einen schönen guten Abend wünsche ich.
Guten Tag, willkommen bei uns. Und dieses Buch, ein Sozialfall, wird Privatdetektiv, wie wir gerade gehört haben, in einem Strudel aus Sex, Alkohol und Blut. Das klingt nach einer schönen, schrägen Klamotte. Denke ich jedenfalls mal. Was begeistert Sie denn an diesem Buch?
Zunächst bin ich gar nicht so ganz froh darüber, weil ich dieses Sujet so gerne natürlich selber gehabt hätte, beziehungsweise ich habe auch zarte Vorstöße mal unternommen.
Sind Sie neidisch, heißt das?
Ich finde es einfach total gut. Also ich mag die Idee, dass jemand eben nicht sagt, ich bin Hartz-IV-Empfänger und bleib so da drauf, sondern dass er eben dann überlegt, ja, Privatdetektiv, warum eigentlich nicht? Er braucht das Geld, um ein Fahrrad für seine über alles geliebte Frau zu besorgen, und er hat einfach die 400 Euro nicht anders und kommt dann eben an so einen Job über seine Kumpels, die irgendwie der eine arbeitet als Anwalt, der Ich-Erzähler, und der kann ihm dann eben diesen Job klar machen für so einen, ja, erkennbar Dieter Bohlen-Parodie, der da in dem Fall Dick Nolan heißt.
Der Onno Fietz, der ist ein richtiger, so klassischer Anti-Held, Rumrülpser, Schludriane, Kiez-Legenden, die sind ziemlich beliebt in Büchern. Also viele Leser sympathisieren mit solchen Figuren. Was war es bei Ihnen? Mitleid oder Schadenfreude?
Ja, also ich würde da auch widersprechen. Also Onno ist ja schon auch richtig cool. Also seine Freunde bewundern den auch absolut.
Ja, weil die auch so sind wie er.
Nee, das stimmt ja nicht. Nee. Also das stimmt nicht. Also die sind durchaus erfolgreich. Und und er ist einfach zum Beispiel eben unschlagbar im Tischtennis. Also das ist irgendwie typisch für ihn. Er spielt in Noppensocken Tischtennis und ist aber dann unschlagbar für seine Freunde. Und das ist schon, das weckt schon eben diese typische Mischung, wie jemand so spackenmäßig daherkommt und dann aber alles schlägt im Tischtennis, das ist Onno. Er hat ein unglaubliches Talent zum Zuhören, er kann jeden in Grund und Boden zuhören und ist deswegen ganz schnell beliebt bei den Leuten auf dem Kiez. Und das ist sehr stimmig und auch sehr schön.
Jetzt haben wir verstanden, dass Sie diese Figur ja offenbar sehr, sehr mögen, diesen Onno Fietz, diesen Alleskönner. Aber hat das Buch noch was anderes, was Sie auch gerade jetzt so als Kollege begeistert hat? Ist es auf eine bestimmte Weise geschrieben? Hat es eine bestimmte Sprache, einen bestimmten Rhythmus?
Ja, also ganz bestimmt. Also Frank Schulz wechselt hier ganz flüssig zwischen ausgeschriebenem Dialog und erzähltem Dialog. Er trifft hier sicherlich also Nuancen und Töne und eine Sprache, die so gesprochen wird, die man aber selten in der Literatur findet. Also dieses Hallo, wie supi ist das denn? Ey, und dann kommt der Typ vorbei, macht voll das Foto von mir und dann steht dann so in der Bild Fotograf Heinzi Spackenhorst. Das kann sehr lustig sein und man sieht die Figuren, diese Figuren entstehen, auch immer erzählen, auch sehr gefährliche Figuren, also durchaus ein ganz schlimmer Kiezschläger, der wirklich auch mit seinen Händen morden kann, auch quasi versehentlich, aber man sieht ihn einfach durch die Dinge, die er erzählt und sagt, ohne dass er ständig irgendwie beschrieben wird als brutaler, tätowierter Mensch, sondern einfach durch das, was er erzählt und erlebt hat.
Sowohl bei Ihnen, Jakob Hein, als auch in den Büchern von Frank Schulz spielt Humor eine wichtige Rolle. Was sagen Sie zum Humor von Frank Schulz? Ist er wohldosiert? Ist er versteckt, so wie man so gerne auch zwischen Zeilen liest? Oder geht er immer gleich auf die 12 in diesem Buch?
Ich glaube, also ich weiß, ich
kann das schwer einschätzen. Ich würde stark vermuten, dass Frank Schulz, wie viele mir bekannte Autoren, bei ihm muss man den Humor so wie eine Krankheit sehen. Also das ist etwas, was er, naja, das klingt so komisch, aber ich glaube nicht, dass er sich hinsetzt und sagt, so jetzt schreibe ich mal einen lustigen Roman, sondern es ist etwas, was er nicht abstellen kann, auch nicht abstellen sollte, was aber natürlich immer wieder den Blick auf das Ernsthafte und das, was ihm da auch literarisch gelingt, gerade für das klassische Feuilleton schnell verstellt. Aha, das ist wieder so ein lustiges, lustige Kiez-Story von Frank Schulz. Kaufen bestimmt die Leute, aber müssen wir hier im Feuilleton nicht ernst nehmen. Also ich glaube, da gibt es ja spätestens seit Robert Gernhardt eine große Unzufriedenheit bei den Leuten, die sich damit auskennen, dass eben Frank Schulz, Max Gold, Robert Gernhardt nicht als das verstanden werden, was sie sind, große Künstler und Romanciers mit eigenen Stärken, sondern eben immer so irgendwie so Art wie Pointenschreiber, was zum Beispiel Schulz gar nicht ist.
Also da haben Sie jetzt aber die ganz große Schublade aufgemacht, Max Gold und Robert Gernhardt und ja, so weiter. Da gehört steht, Frank Schulz hin.
Da steht Frank Schulz, ja, ganz klar. Also okay. Das ist ganz klar, er ist einer der ganz großen Autoren, die nonstop unterschätzt werden, weil er zu lustig schreibt. Und ich glaube, es gibt so bei allen, die ihn kennen und sehr, sehr viele der Leute, mit denen ich zu tun habe, kennen ihn, so irgendwie so diese leichte Erschöpftheit, dass doch jetzt endlich mal das wahrgenommen wird, wie gut er ist. Das kann doch jetzt nicht sein, dass jetzt wieder dieses Buch so möglicherweise ja nur als das und das wahrgenommen wird. Aber das gibt es sozusagen seit der Hagener Trilogie ist das natürlich ein sozusagen Daueraufschrei.
Jakob Hein bricht eine Lanze, sehr angetan, schwer begeistert für Frank Schulz, dessen Buch Onno Fietz und der Irre vom Kiez hat er gelesen und vorgestellt. Es erschien im Berliner Verlag Galliani, hat 366 Seiten und kostet knapp 20 Euro.
Und wenn Ihnen dieser Jakob Hein jetzt sympathisch gewesen sein sollte, den können Sie gleich live erleben. In einer knappen Stunde nach dem Tatort tritt er auf mit der Reformbühne Heim.
Nach
und
der Tagesschau, nicht nach dem Tatort.
Nach der Tagesschau, stimmt, ist ja Quatsch. Nach der Tagesschau im Café Boger, Torstraße 60, Berlin-Mitte. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, ich danke. Und jetzt haben wir was ganz Aufregendes.
Ausgesetzt. Bücher ohne Fahrschein.
Ja, wir haben Moby Dick Schwarzfahren geschickt. Diesen Roman von Herman Melville haben wir 20 Mal ausgesetzt in Straßenbahnen, in U- und S-Bahn vor ein paar Tagen. Und vorne drin im Buch stand das Datum von heute, die Uhrzeit, 19.10 Uhr stand drin, unsere Telefonnummer und ein Codewort.
Ja, und wenn das Buch gefunden wurde und sowohl die Telefonnummer als auch die Uhrzeit als auch das Datum ernst genommen wurde, das Codewort durchgegeben wurde hier bei Radio 1, dann ist man im Radio. Also dann wäre man im Radio. Man ist im Radio. Hallo?
Hallo.
Hallo. Anna. Guten Tag.
Guten Tag, Anna.
Hi.
ja, also Codewort bitte.
Das ist Wien.
Richtig. Sie haben Moby Dick gefunden.
Ja, das war ganz spannend irgendwie. Ich habe es dann gefunden.
Ja, wo denn?
Und wie denn?
Im Café. In Kreuzberg.
In einem Café?
Ja.
Das Mensch. Ding ist schwarz gefahren.
Und wurde nochmal ausgesetzt offenbar, denn wir haben es doch in Zügen und Bahnen ausgesetzt.
Oh, ja, das war mir nicht klar.
Dann hat es ja schon eine Vorgeschichte. Hat man ihm eine Vorgeschichte angesehen, dem Buch?
Nö, war aus wie neu.
Und was haben Sie so gedacht? Liegt ein Buch rum? Steht Radio 1 drauf?
Ja, also ehrlich gesagt arbeite ich hier in dem Café, es ist meins.
So.
Und ich habe es natürlich einfach vom Tisch so aufgeräumt. Ah, hat jemand vergessen? Dann lag es dann ein bisschen und dann hatten wir Zeit zu gucken. Und dann, ja, Höhe, Aufkleber drauf und so. Radio 1 kennt man, also kennen wir sehr, sehr gut. Wir hören immer Radio 1, nicht bei der Arbeit, aber sonst. Und ja, dann mal durchgelesen, erste Seite. Oh, herzlichen Glückwunsch, ja. Vielen
Anna,
Dank.
Gutes Stichwort. Erste Seite ist von über 900, noch nicht sehr viel. Herman Melville hat einen riesen Klopper damit geschaffen mit diesem Buch. Kennen Sie das Buch? Also kennen Sie es? Haben Sie es wirklich schon mal durchgelesen oder nur so vom Sagen und Hören?
Nee, klar, Moby Dick kennt man, aber ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gelesen, nee.
Meistens kennt man den Film, oder? Oder irgendeine andere, oder vielleicht eine Jugendbuchfassung, wo nur die Abenteuergeschichte drinsteht?
Muss ich passen, nee. Da, ja, ich bin die Astrid Lindgren-Fraktion.
Ah ja, was lesen Sie denn so? Genau, richtig.
Jetzt aktuell, also ich höre, ich höre viele Hörbücher, ja, das stimmt beim Backen. Und ich lese gerade sehr viel Krimis, weil da weiß man, was man hat irgendwie, ne? Mhm. Und sonst auch zur Entspannung immer mal gerne wieder Astrid Lindgren. Mhm. Aber ich komme nicht so viel zum Lesen.
Jetzt könnte man die Brücke schlagen und sagen, auf irgendeine Weise, gut, eine Kriminalgeschichte ist Moby Dick nicht, aber eine Abenteuergeschichte auf jeden Fall. Und man weiß auch, was man hat. Man geht ja da auf Jagd nach dem weißen Wal mit all diesen Männern auf diesem Schiff. Aber was ich so an diesem Buch auch so toll finde, es ist auch so ein unverschämtes Buch, weil sich dieser Herman Melville einfach so viel traut, weil der da Sachen reinpackt, wo alle sagen würden, das gehört doch nicht in einen Roman. Irgendwelche Exkurse über Staatsideen oder über die Geschichte des Walfangs oder wie nimmt man so ein Tier auseinander. Also es ist so ein ungeheuer vielfältiges Buch. Ich habe es auch erst vor ein paar Jahren wieder gelesen und könnte es gleich nochmal lesen, weil es auch stilistisch so frech ist. Also ich beneide Sie ein bisschen, dass Sie da jetzt mit frischen Augen rangehen können an diesen Roman.
Aber ich weiß, der Frank hat mir erzählt, er hat das Buch auch mal als Hörbuch gehört mit gefühlt 700 CDs, richtig? War das nicht so?
Ja, 20 Stunden lang.
Vielleicht für Sie auch was, Anna.
Genau. Aber jetzt wird erstmal gelesen.
Erst gelesen, genau. Ja, in dieser Sendung haben wir Moby Dick oder für diese Sendung haben wir Moby Dick von Herman Melville ausgesetzt in der vergangenen Woche in den Straßenbahnen, U-Bahnen, Bussen, öffentlichen Verkehrsmitteln in Berlin und Umgebung. Anna hat es gefunden, darf es behalten und Anna, Sie dürfen nicht nur dieses Buch behalten, Sie bekommen alle Bücher dieser Sendung.
Oh, Wahnsinn, das ist
toll. Da können Sie ganz viel lesen, also müssen Sie quasi Urlaub nehmen zum Lesen.
Wahnsinn, ja? das ist wirklich schön, weil ich echt meine Freizeit gern mit sowas fülle, meine wenige. Und das ist so ein bisschen ein Versprechen.
Wir haben ja auch ein Hörbuch dabei, weil Sie sagten, dass Sie so gerne Hörbücher hören.
Das ist ja toll.
Genau, das waren vorhin unsere querulantorischen Ausfälle, gesammelt von Roger Willensen. Also jede Menge schönes Zeug. Viel Spaß dabei.
Ja, ich habe jetzt leider die Sendung nicht gehört, weil ich eben noch auf Arbeit bin.
Kann man dann später auch auf radio1.de
genau.
Nachhören. Mhm. Ansonsten für alle anderen gilt, Augen auf im öffentlichen Nahverkehr. Nächste Woche sind wieder unsere Bücher unterwegs. Was und wie, das sehen Sie dann.
Und vielen Dank,
Anna.
Vielen Dank. Tschüss.
Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Frank Meyer und Lydia Herms.
Ja.
Und gleich geht's los, gleich streiten wir uns, ne?
Ja, in der letzten halben Stunde.
Wir sind uns schön uneinig.
Ich schlage.
Sehr schön.
Krieg und Frieden. Der Kritikerstreit.
Tagelang hat er einen Voodoo-Zauber am Hals, einen Liebesfluch, der ihn an eine Frau fesselt, dummerweise an die falsche. Seine Voodoo-Geschichte erzählt der Abenteuerreporter Helge Timmerberg in seinem neuen Buch African Queen. Timmerberg durchquert den letzten Kontinent, auf dem er noch nicht ausgiebig unterwegs war. Beleidigte Nashörner kommen ihm in die Quere, gigantische Mückenschwärme, korrupte Beamte. Wie immer bei Timmerberg geht es aber vor allem um ein Thema, um Helge Timmerberg. Schamlos subjektiv erzählt er von sich selbst, diesmal eben in Afrika. Genial oder gruselig? Ein Buch zum Streiten.
Ja, und ich muss sagen, ich habe mich ziemlich geärgert über dieses Buch. Ich habe das zwar erwartet von anderen Helge Timmerberg Büchern, aber dann habe ich mich doch wieder auf die falsche Fährte locken lassen und dachte, vielleicht redet er doch mal über Afrika, über Erfahrungen dort. Aber eigentlich dieser Titel African Queen ist total das falsche Versprechen. Eigentlich müsste das Buch heißen Ich King Helge von Afrika. Ich war zufällig in Afrika und habe da so allerlei erlebt. Eigentlich African Queen ist ja seine Freundin Lisa, die zufällig in Afrika arbeitet. Er ist auf ihren Spuren da unterwegs, macht eigentlich mehr oder weniger Urlaub in Afrika. Ich muss sagen, ich mag eigentlich so subjektive Bücher. Es gibt tolle Beispiele dafür, für diesen Gonzo-Journalismus, Gonzo-Schreiben. Hunter S. Thompson, der Amerikaner, ist ein großes Vorbild. Man merkt, finde ich, auch, wie Helge Timmerberg diesem Vorbild hinterher schreibt. Aber Thompson war eben wirklich ein Verrückter, der seinen ganzen verrückten Kopf einem vor die Füße geschüttet hat. Und Timmerberg schreibt immer, ich will auch ein bisschen crazy sein. Aber weiter, finde ich, kommt es dann nicht in diesem Buch. Das ist nicht verrückt genug. Es sind dann so Plattitüden, wenn du verreist. Ja, dann nimmst du dich selber mit und also
ja,
langweilig.
Also ich hätte jetzt bei diesem Buch nicht erwartet, dass es verrückt ist. Also wenn ich, der Titel hin oder her, der interessierte mich jetzt weniger. Für mich war jetzt interessant, im Einband ist auch eine Afrika-Karte zu sehen, was dieses Land für ihn so hergeben konnte, also was er dort erlebt hat. Ich habe auch Bekannte, die in Afrika leben und das interessiert mich Ein bisschen, aber nicht vordergründig, wer Helge Timmerberg ist. Ich habe auch beim Lesen entdeckt, dass er durchaus sich mit anderen beschäftigt. Also da ist zum Beispiel, raucht er mit so Schiffsbauern, portugiesischen Schiffsbauern in einem Hinterhof in Mosambik. Oder er fliegt mit Lisa und noch irgendwie 7 anderen Passagieren in einem Flugzeug, dessen Pilot nicht den Funkverkehr verfolgt, sondern AC/DC hört. Finde ich gut. Oder dann trifft er irgendwelche Italiener, die eingebuchtet werden. Er trifft freundliche Geschäftsmänner am Malawisee, Freddy, der Safari-Führer. Das sind alles schöne Sachen und die befriedigen so meine Touristensehnsüchte, mal echte Afrikaner kennenzulernen. Also das fand ich sehr unterhaltsam. Es sind Momentaufnahmen, er reagiert hin und wieder reizüberflutet. Das finde ich aber gut. Dazu neige ich in meinem Leben auch, dass ich von Reizen vollkommen überflutet werde. Dialoge sind auch schön. Also ich kann einiges sehr Schönes finden. Und am schönsten finde ich den Pathos. Ja. Ich bin ja totaler Anhänger vom Pathos. Es kann ja alles staubig sein und blühen und brutzeln und pochen und so. Da gehe ich ja voll mit.
Ja, im Prinzip finde ich Pathos auch nicht schlecht. Na klar, die Frage ist nur, wo setze ich Pathos an? Das fängt, und wenn du dieses Buch aufschlägst, erste Seite, fängt hochpathetisch an. Der Flug nach Afrika hat uns zu dünnhäutig für die Hölle gemacht. Wir sind in ein Fegefeuer geraten. Erste Sätze, denkst du natürlich, was für eine Hölle, was für ein Fegefeuer. Und dann geht's um sein Hotelzimmer. Sein blödes Hotelzimmer ist ihm zu kahl. Eine Kakerlake. Na und, ist es deswegen die Hölle oder ein Fegefeuer? Er trägt mir einfach immer zu dick auf. Er kommt mit seiner großen Persönlichkeit daher. Alles soll nach seiner Pfeife tanzen. Alles ganz groß gemacht und dann ist so wenig dahinter.
Ja, aber in ferne Länderreisen kann einen manchmal überrollen. Also wenn ich ins Ausland fliege, dann überrollt es mich. Da schreibe ich dann Karten und Briefe nach Hause. Nicht bloß Essen schmeckt gut, Wetter ist schön, sondern da schreibe ich, das Meer hat mich förmlich verschlungen. Ich konnte den Mond sehen, er war ganz nah. Also sowas schreibe ich dann auch. Also da entspricht das schon so meinem Naturell. Und sprachlich, jetzt wenn wir da mal hinkommen, sprachlich gesehen finde ich das ganz gut. Er benutzt viele Bilder, nicht immer nur ein und dasselbe, Staub, 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 Sonne, 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 Angst, 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 sondern sehr viele gute sprachliche Bilder. Er schreibt auch von der Liebe, die er mit dieser Lisa körperlich...
Viel zu viel.
Ich finde das cool. Also ich kann dem einiges abgewinnen. Ich, wie gesagt, in Afrika bin ich noch nicht gewesen. Das Interesse war immer normal. Aber jetzt bin ich faszinierter und könnte mir sogar vorstellen, mit Helge Timmerberg nach Afrika zu reisen.
Ich verstehe es nicht, aber egal. African Queen, ein Abenteuer von Helge Timmerberg, erschien bei Rowohlt Berlin mit 300 Seiten. Das Buch kostet 19,95 Euro, wird am Freitag erscheinen, am 9. März. Bei uns kriegen Sie es aber jetzt schon unter der Nummer 033.
Die Literaturagenten. Pflichttermin.
Ja, morgen gibt es eine Buchpremiere, die ich sehr interessant finde. Es geht um das Buch Ein Spaziergang war es nicht, Kindheiten zwischen Ost und West. Da erzählen eine ganze Reihe von Leuten, Kinder von Malern, von Autoren, Filmemachern, deren Eltern es in der DDR nicht mehr ausgehalten haben, die in den Westen gegangen sind. Was ist mit diesen Kindern passiert bei diesem Wechsel vom einen Gesellschaftssystem ins andere? Moritz Schleime erzählt da zum Beispiel, der Sohn der Malerin Cornelia Schleime. An einem Tag freut er sich noch auf die Einschulung im Ostberlin, am nächsten findet er sich schon in Westberlin. Berlin wieder. Wie kommt so ein Junge von 6 Jahren zurecht auf einmal in einer anderen Welt? Solche Geschichten findet man in dem Buch sehr anrührend, sehr dramatisch zum Teil, auch sehr interessant, weil dieses ganze Zeitalter in Ost und West da wieder aufersteht. Morgen die Buchpremiere, unter anderem mit der Autorin Julia Frank und ihrer Zwillingsschwester Cornelia Frank. Die hat auch beide dieses Schicksal ereilt, in den Westen verpflanzt zu werden. Buchpremiere morgen um 19.30 Uhr im Kino Babylon, Rosa-Luxemburg-Straße 30 in Berlin-Mitte.
Und am Donnerstag, den 8. März, liest Helmut Kuhn aus seinem neuen Buch Gehwegschäden im BKA-Theater am Mehringdamm 34 in Berlin-Kreuzberg. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Der literarische Salon mit Britta Gansebohm stellt Kuhn seinen großstadtmüden Protagonisten Thomas Franz als Chronisten der Trostlosigkeit vor, den wahrscheinlich nur die Liebe retten kann. 20 Uhr geht's los im BKA. Der Eintritt kostet 8 Euro bzw. 6 Euro.
Die Literaturagenten.
Pflichttermin.
Und das war's für die erste Ausgabe der Literaturagenten. Wir kommen nächsten Sonntag wieder 18 Uhr und da wollen wir schon mal vorausschauen auf die Buchmesse, die Leipziger Buchmesse, die dann kurz bevorsteht. Wir haben dann ein paar Autoren zu Gast, deren Bücher sicherlich zum Thema werden auf der Buchmesse. Thomas von Steinecker zum Beispiel, Caroline Emke. Wir haben auch ein Hörbuch in der Sendung von Alexander Kluge, Die Pranke der Natur, ein Hörbuch, das sich mit der Katastrophe von Fukushima auseinandersetzt. Jetzt genau ein Jahr nach dieser Katastrophe. Das nächsten Sonntag bei den Literaturagenten.
Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie dann einschalten. Und uns bleibt eigentlich nur noch zu sagen, danke und auf Wiederhören.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.